Vor gar nicht langer Zeit, sind es genau 3 Wochen her, da stand ich hier und habe darüber gesprochen, dass wir als Nichtjuden, also Heiden, mit zu Gottes Volk zählen. Dass der Herr die Zwischenwand der Umzäunung abgerissen hat und dass wir jetzt zusammen ein Volk sind, das ihm dient, das ihn ehrt, das ihm Freude macht, dass Gott nicht umsonst sucht die, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Und vorher hatte ich an sich schon einen Text oder eine Frage gehabt, die ich hier ganz groß mal zeige. Was bedeutet dir und mir die Gemeinde? Da möchte ich jetzt gucken, wie es jetzt geht. Tut sich noch nichts. Wo muss ich? Außer der Überschrift möchte ich unbedingt ein Bibelwort dazu nehmen, und zwar aus Epheser 5, 25 und 26, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Wenn wir uns die Geschichte der Kirche, der Gemeinde anschauen, dann sehen oder könnten wir feststellen oder sagen, dass die Urgemeinde im Neuen Testament, wo sie beschrieben worden ist, in Jerusalem, da sieht es fast so aus, als wenn das im Neuen Testament alles viel einfacher gewesen ist als in unserer Zeit. Das beginnt schon mit den Begriffen. Im Neuen Testament, da unterscheidet man nicht zwischen Kirche, Versammlung und Gemeinde. Das Neue Testament kennt nur den Begriff Ekklesia. Ekklesia kann im übergeordneten Sinn sowohl Versammlung heißen und bedeutet sowohl die Kirche im überregionalen Gebieten als auch kann das für eine kleine Ortsgemeinde gelten, die sich in einem Wohnzimmer zusammenfindet und nur aus 2 oder 3 Personen besteht. Ekklesia kann man ganz allgemein als Versammlung bezeichnen. Und obwohl Ekklesia eigentlich die Herausgerufene heißt, war dieser Begriff in der Antike gar nichts Besonderes. Das Besondere ergibt sich erst in der Ergänzung, wem oder wessen die Versammlung ist, die Gemeinde, die Kirche Jesu Christi oder die Versammlung, die Kirche Gottes. In der Ergänzung, da wird dieser Begriff klar definiert. Und Ekklesia Gottes, Kirche Gottes, Versammlung Gottes oder Gemeinde Gottes, das war wohl auch schon in der Urkirche in Jerusalem die Selbstbezeichnung. Und dieses kleine Häuflein in Jerusalem, das die Urgemeinde damals darstellte, wusste sich von Gott durch Jesus Christus berufen. Sie kannte den Willen des Herrn, kannte seine Vorstellung, das war keine Vision oder irgendein Bauchgefühl. Die frühen Christen verstanden sich nicht nur als Menschen mit einem großen Ziel, sie waren bewusst, was Jesus Christus, der Herr Jesus Christus, schon für sie alles bewirkt hatte. Sie wussten sich von Gott in Jesus Christus berufen. Sie wussten, dass Gott seine Herrschaft der Liebe, die Herrschaft des Lebens und der Gerechtigkeit in unserem Herrn, in seinem Wirken, in seinem Kreuz auf Golgatha und seiner Auferstehung begonnen hat. Gott wirkt in der Gegenwart. Sein Eingreifen und seine Vollmacht sind bereits Realität in unserer Zeit, in der Kirche, in der Ekklesia. Und der Apostel Paulus, der ganz explizit über diese Kirche schreibt, der hat zweifellos eine ganz besonders intensive Beziehung zur Kirche Jesu Christi, die Kirche Gottes, die er einst verfolgt hatte. In Damaskus hatte er sein Verhältnis zur Ekklesia Gottes um 180 Grad gedreht. In dem, was er einst zu vernichten drohte oder zu vernichten suchte, lebte er fortan mit Begeisterung. Für ihn war mit seinem Erkennen des auferstandenen Christus von Anfang an die Überzeugung verbunden, Gott hat Christus aus den Toten auferweckt, damit er allen Völkern, und zwar aus dem Volk Israel, also aus den Juden und den Nichtjuden, auf der ganzen Erde seine Gemeinde sammeln wollte. Mit diesem Evangelium, mit dieser guten Botschaft von der Rettungskraft Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn, waren die Türen für Israel offen, aber auch für die Völker der Welt geöffnet. Das waren so diese Zöllner und Sünder, wie sie oft im Neuen Testament bezeichnet werden. Und wir das ist ja die Gemeinde Jesu Christi, die Gemeinde Gottes, das ist nicht ein Häuflein hier, wenn wir auch heute mit wenigen zusammen sind, die sich ihre Hoffnung in den alten Werten ja verschrieben hat, nach dem Motto, es ist alles ganz traurig, es sind gar keine Leute da, es sind ganz wenig Leute da, alles ist ganz schlimm, früher war alles besser. Nein, so sieht das mit der Kirche Jesu Christi nicht aus. Die Kirche Jesu Christi ist eine einladende Kirche, die sich nicht begnügt, ihren Gottesdienst hinter verschlossenen Türen zu feiern. Sie übt sich nicht darin, nur zu sammeln oder zu festigen und mit sich selbst Gemeinschaft zu pflegen, um dann irgendwann mal darüber nachzudenken, ob man die Tür vielleicht ein bisschen öffnen könnte. Auf eine bestimmte Weise war es in der Urgemeinde und im ersten Jahrhundert vielleicht doch einfacher als bei uns. Wir hatten vorhin gelesen, Epheser 5, 25 und 26, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Wenn wir, ich sprach in der Pause noch mit jemandem, auch über den Besuch verschiedener Gemeinden, die ja auch unseren Horizont vielleicht erweitern können, damit wir mal sehen, wie andere Gemeinden Gottesdienst feiern, wie andere Gemeinden das Mahl des Herrn feiern. Ja, aber wenn wir dann zu anderen Gemeinden gehen, dann haben wir manchmal seltsame Erfahrungen, ich jedenfalls. Im Kopf hat man so ein Ideal von der Gemeinde, das ich versucht habe, durch diese Urgemeinde in Jerusalem zu erklären, aber dass sich das Ideal, das deckt sich nicht mit der Wirklichkeit, die wir ja dann sehen. So kommt man mit großen Erwartungen in eine Gemeinde und diese Erwartungen, die müssen dann irgendwann Ernüchterungen weichen, weil es nicht nur in der Gemeinde geistlich zugeht, sondern dass es oft in der Gemeinde kräftig menschelt. Und wenn man dann nach den Ursachen sucht, warum das so ist, dann kann man da verschiedene Gründe feststellen. Auf der einen Seite, da gibt es in der Gemeinde Mängel, einfach, die hausgemacht sind. Das kann mit den Traditionen zusammenhängen, wo die Herr, die Geschwister kommen. Das kann mit Leistungsschwäche, mit problematischen Geschwistern, mit Lässigkeit, mit Gedankenlosigkeit und vielen anderen Schwächen, die ich gar nicht aufzählen will, zusammenhängen. Dass Ideal und Wirklichkeit der Gemeinde auseinanderklaffen, hängt andererseits auch mit Faktoren zusammen, die in der, will ich mal sagen, Konstruktion der Gemeinde begründet sind. Es geht dabei um die Beobachtung, die man feststellen kann, dass wir als gläubige Christen diese Grundwahrheiten, diese Heilsgrundwahrheiten der Schrift als sicheren Besitz haben können. Aber keines dieser Grundwahrheiten, dieser Heilsbesitztümer haben wir schon in endgültiger, abgeschlossenen Form in uns. Wir haben diese Sachen als Anzahlung. Als Beispiel. Das ist ungefähr so, als hätten wir eine bezahlte Urlaubsreise geplant. Wir haben sie bezahlt. Die Unterlagen für die Reise haben wir schon in der Hand. Aber wir sitzen noch zu Hause. Ist alles bezahlt und vorbereitet, doch bis zur Abreise, da lebt man noch in der alten Umgebung. Und diese Kontroverse zwischen den geschenkten Heilsgütern und der alten Lebenswelt, die sorgt dafür, dass in einer Gemeinde, in einer christlichen Gemeinde, Glanz und Schwachheit dicht beieinander sind. Wir Gläubige sind erlöst und warten doch noch auf die Erlösung, die kommen wird, wo wir uns auf den Weg dahin begeben. Der Apostel schreibt in Kolosser 1, Vers 14, durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst, durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Wenn gläubige Christen, so wie wir heute Morgen, zur Feier des Abendmahls zusammenkommen, dann erinnern wir uns daran, dass der Herr am Kreuz für uns starb und feiern damit auch die Erlösung von unseren Sünden. Keiner, der errettet ist, der Jesus Christus in sein Leben aufgenommen hat, der bekehrt ist, keiner wird mehr wegen seiner Schuld und Sünde von Gott verurteilt werden. Und das ist in der Schrift mehrfach, vielfach bezeugt. Damit ist aber nicht gesagt, dass die Sünde kein Problem mehr ist. Erlöst sein bedeutet leider nicht, über Sünde erhaben zu sein und nicht mehr zu sündigen. Und christliche Gemeinde ist eben keine Gemeinschaft von Gläubigen, die die Sünde schon hinter sich gelassen hätten, sondern ist eine Gemeinschaft von begnadigten Sündern. Und selbst wenn Gläubige ganz unter sich sind und von keinem Ungläubigen gestört würden, dann können auch gläubige Christen ganz schön unerlöst sich benehmen. Und woher kommt diese Zwiespältigkeit? Paulus selbst kennt diesen Konflikt und er beschreibt in Römer 7 und in Versen 23 und 24 diesen Konflikt. Doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werke. Steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme, und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich, unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Es gilt also beides. Während ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich doch gleichzeitig, so wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt. Harte Worte und schwere Worte. Wir leben nach unserer Bekehrung leider noch nicht ohne Sünde. Und wir leben nach der Bekehrung noch in einer unerlösten Welt. Das Heil in unserem Herrn Jesus Christus wird eines Tages, der auch bald kommen wird, unseren Körper und schließlich auch die ganze Welt erfassen. Aber im Moment ist es noch nicht so weit. Und ich kenne auch heute noch den Druck der Versuchung. Ich kenne die traurige Erfahrung, dem Teufel und damit der Sünde auf den Leim gegangen zu sein. Du und ich, wir leben als gläubige Christen in einer Übergangszeit, in einer Zwischenzeit. Wir sind erlöst, aber die Erlösung ist erst Anzahlung auf die Herrlichkeit, die der Herr uns versprochen hat. Aber trotzdem feiern wir immer wieder das Mahl des Herrn und unsere große Erlösung. Wir feiern sie, bis er wiederkommt, denn die Weichen, dass wir in die Herrlichkeit gehen werden, die Weichen sind für uns ein für alle Mal gestellt. Wir haben Bürgerrecht in den Himmel. Aber wir leben ja noch mitten in der Welt. Der Apostel schreibt in Philipper 3, Vers 20, Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus, unseren Herrn. Ja, die Errettung, die Erlösung, die haben wir und die kann uns auch niemand nehmen. Wir sind aber auch Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben da alle einen Personalausweis, wir haben Stimmrecht bei der Wahl, wir müssen Steuern bezahlen und für das Stückchen Land, was wir uns hier gekauft haben auf dem großen Globus, müssen wir Grundsteuer bezahlen und von jedem Euro, den wir verdienen, da zieht der Staat einige Cent ab, damit das Getriebe des Staates irgendwie einigermaßen schlecht oder nicht schlecht gut funktioniert. Und wir leben da mittendrin. Wir haben da keinen Abstand zu, sondern wir leben da mittendrin. Und kein Mensch, sag ich mal, der uns nicht näher kennt und den wir noch nicht angesprochen haben und uns geoutet haben als Christ, kein Mensch, der uns oberflächlich betrachtet, hat den Eindruck, dass wir eigentlich hier nur gastweise sind, dass wir hier Gäste sind. Muss uns das eigentlich quälen? Ich denke mal, nicht unbedingt. Wieder ein Beispiel. Als der Herr vor 2000 Jahren hier auf dieser Erde war, da kam er aus der himmlischen Welt und hatte die Perspektive, nach einigen Jahrzehnten dorthin wieder zurückzukehren. Er war wie kein anderer Repräsentant dieser anderen Welt. Und doch lebte er als Mensch hier auf dieser Erde. Als Kind lernte er lesen, vielleicht mit ausrangierten Tora-Rollen. Er wanderte im Pilgerzug zum Tempel nach Jerusalem. Er lernte ein Handwerk, zahlte Steuern, so auch wie andere Leute. Und so sind wir Bürger einer anderen, einer himmlischen Welt. Wir kennen sie noch gar nicht und trotzdem sagen wir gleichzeitig, dass dort unsere Heimat ist. Wir tun manche Dinge, die hier gar nicht so große Beachtung finden und glauben, dass eben diese Dinge Wert haben im Blick auf die Ewigkeit, auf die himmlische Welt, auf die himmlische Heimat. So schwanken wir Christen hin und her zwischen den Welten. Wir hören, wieder ein Beispiel, am Sonntag eine Predigt, sind tief davon betroffen und entschließen uns, künftig mehr nach dem Reiche Gottes zu trachten und konkret in der Gemeinde irgendetwas mitzuarbeiten. Schön. Am Donnerstag kommt der Chef und bietet bezahlte Überstunden an, weil er sonst die großen Aufträge nicht schaffen kann. Mit diesen bezahlten Überstunden, da kann man denn den erträumten Urlaub finanzieren. Damit könnte man das bezahlen. Und da wirkt denn dieser verheißene Lohn im Himmel irgendwie merkwürdig fern. Hier werben zwei Welten um den gleichen Menschen. Und wie du und ich auf diese Werbung reagieren, das ist doch sehr unterschiedlich. Und eben diesen Unterschied, den sieht man auch in der Gemeinde. Manchmal schon sieht man das im Echo auf die einfache Frage, wer denn am Samstag oder am Freitag zu irgendeinem Einsatz kommen will. Wir haben eben Leben. Und ja, Leben wir das aus oder gehen wir in Richtung Tod? Das ist ja so ungefähr, wie man sagt, für alle Menschen das, was am Ende steht. Aber der Herr sagt in Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Gläubige Christen haben ewiges Leben. Und das ist nicht nur eine Verheißung für die Zukunft, sondern das ewige Leben hat bei uns jetzt schon begonnen. Nicht erst in Zukunft, in der Zukunft. Selbst der Tod wird uns von diesem ewigen Leben und von unserem Herrn Jesus Christus, dem Fürsten des Lebens, nicht trennen können. Der Tod hat für Christen viel von seinem Schrecken verloren. Die Ungewissheit, was jenseits der Todeslinie liegt, ist seit der Auferstehung des Herrn aus den Toten, ist seit Ostern einem ganz konkreten Glauben gewichen. Und genau hier liegt das Problem. Wir haben zwar jetzt schon ewiges Leben, aber so richtig greifbar ist es dann erst, wenn wir gestorben sind. Wir haben das Leben und haben es doch nicht. Bis wir im Jenseits angekommen sind, gehen Christen und Nichtchristen den gleichen Weg. Wir bekommen graue Haare und Falten und werden schwach und schwächer, bis man es gar nicht mehr verbergen kann. Ja, wir sind alt geworden. Und begleitet von all den Mängeln, die eine ablaufende biologische Uhr hinterlässt. Wir sehen, wie einstmals stabile und entscheidungsfreudige Geschwister nur noch ängstlich sind und Verantwortung nicht mehr übernehmen. Wir kennen Brüder und Schwestern, dafür haben wir heute Morgen gebetet, die von schweren Krankheiten geplagt werden. Wir kennen Demenzkranke. Wir kennen Geschwister, die wir nach unserem Empfinden viel zu früh zum Grab getragen haben. Nicht jeder Gläubige meistert diesen Weg aufrecht und ohne Makel. Wenn wir Schmerzen haben, dann kann das einen launisch machen. Und Einsamkeit kann bitter machen. Denken an die Leute im Altersheim, die nicht besucht werden. Depression kann den Menschen verformen und Pflegebedürftige, die keinen Schritt mehr alleine machen können, die fühlen sich doch ausgeliefert. Aber auch diese Menschen, diese Christen, diese Gläubigen in diesem Zustand gehören mit zum Bild der Gemeinde. Aber trotzdem ändert das nichts an der Tatsache, dass wir ewiges Leben haben. Aber Alter, Schmerzen, Tod, und auch die Last, dass man sterben muss, wenn der Herr nicht vorher kommt. Die können sich so quer in den Weg legen, dass der Blick auf das ewige Leben, das dahinter kommt, doch sehr getrübt wird. Jetzt möchte ich über etwas sprechen, was wirklich sehr schwer ist und auch schwer über meine Lippen kommt, möchte ich sagen. Ja, die Gemeinde ist vollkommen. Und erscheint mir und uns doch relativ mangelhaft. Epheser 5, Vers 27 möchte ich lesen, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellt, die nicht Flecken und Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Als ich den Vers gelesen habe, da konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Paulus hier nach Begriffen sucht, die irgendwie zu tadellos passen. Und unterstrichen werden muss ganz klar in den Augen unseres Herrn, der uns erlöst hat, erscheint die Gemeinde ohne jeden Schatten und ohne jeden Makel. Das allerdings so zu akzeptieren, das muss man, das ist ein Glaubensakt. Denn was wir sehen, das ist nicht oder weit entfernt von tadellos. Jeder weiß doch das ein oder das andere, was nicht tadellos ist bei dem Bruder, bei der Schwester, bei den Geschwistern. Das sind alles keine großen Dinge, keine großen Vergehen, aber Gemeinde ohne Tücken, ohne Flecken und Runzeln können wir uns doch gar nicht denken. Und wie sehen uns unsere Zeitgenossen? Heilig und tadellos. Manchmal sehen die uns leider ganz anders. Und noch ein Beispiel. Da hinten sagt jemand, der zum Gästegottesdienst eingeladen worden ist, gehört er auch zu euch? Ja, warum? Hätte ich nicht gedacht, den kenne ich ganz anders. Der gleiche Mensch, an dem Gott keinen Makel sieht, den kennt einer ganz anders. Viele Nichtchristen begründen ihr erloschenes Interesse an dem Evangelium, überhaupt Christ zu werden, mit den Erlebnissen, die sie mit anderen Christen hatten. Und man muss schon eine kräftige Brille oder einen kräftigen Filter haben, um die Mannschaft, die Gemeinde als makellos wahrzunehmen. Und Gott sieht die Gemeinde so. Gott hat diesen kräftigen Filter. Seit das Blut unseres Herrn am Kreuz geflossen ist, seitdem er für uns eingetreten ist, sieht Gott keine Sünde mehr bei denen, die an ihn, an den Herrn glauben. Wir sehen uns allerdings ziemlich ungefiltert und machen entsprechende Beobachtungen. Und es kommt aber der Tag, an dem die Anzahlung, die Erlösung, die auf uns wartet, dann unser kompletter Besitz sein wird. Dann wird die Schönheit der Gemeinde, Versammlung, der Ekklesia oder des Gottesvolkes wirklich keinen Schatten und keinen Runzel und gar nichts mehr haben, was stört. Dann werden wir und auch die ungläubigen Menschen sehen, dass das erfüllt ist, wofür unser Herr Jesus betete. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Johannes 17, Vers 22. Vielleicht können wir das Lied 138 singen.